Hallo Larissa!
Hallo Mila!
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tequila.
Heute begrüßen wir euch zu einem Special. Aber bevor Mila loslegt, werden wir noch unsere Kategorie Wahrheit oder Mythos einbauen. Ich habe heute etwas mitgebracht, das ein bisschen älter ist. Und zwar geht es um das 18. Jahrhundert. Und ich sage dir mal, dass da die Menschen eventuell etwas krimineller waren. Und darum lautet mein Wahrheit oder Mythos: Jeder 12. Mensch im 18. Jahrhundert hatte schon einmal gedealt, eingebrochen, jemanden geschlagen oder ermordet.
Irgendwie klingt Dealen für mich eher nach der neuen Zeit. Und darum kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen, aber so mit Einbrechen und Klauen und so. Ich sage jetzt mal, es ist die Wahrheit.
Ja, du hast recht, es stimmt. Also es ist nicht genau gestanden, was mit Dealen gemeint war, aber auf jeden Fall war die Kriminalität schon recht hoch, wenn jeder 12. Mensch schon mal etwas verbrochen hatte, auf jeden Fall.
Okay, sehr spannend auf jeden Fall. Also ja, mit Dealen denkt man halt schnell mal so irgendwie an Drogendealen und so, und da kommt mir halt
ja,
nicht ganz...
Genau.
Ja, da kommt nicht so das 18. Jahrhundert, aber... Keine Ahnung, vielleicht haben sie mit Kühen gedealt oder so.
Oder mit irgendwelchen schmerzstillenden Medikamenten wie Morphium.
Stimmt.
Oder so.
Stimmt, genau.
Je
oder
nachdem.
Mit Gewürzen, keine Ahnung.
Ja, vielleicht.
Opium. Ja. Gut, dann starte ich mit meinem Special. Ihr habt es bestimmt schon im Titel gesehen, es geht um einen der bekanntesten Serienmörder, würde ich jetzt mal sagen. Ihr habt bestimmt auch schon den ein oder anderen Podcast dazu gehört, doch wie immer habe ich mir viel Mühe gegeben, es ein bisschen anders aufzugleisen als dort, wo ich es sonst so gehört habe. Aber ich lege jetzt mal los. Im Oktober 1974 erhält ein Reporter des Wichita Eagles einen seltsamen Anruf. Die Person am anderen Ende meint, dass sie Hinweise zum Mord an der Otero-Familie hätte. Die krächzige männliche Stimme sagt, es gäbe in der Bibliothek in einem Ingenieurbuch einen Brief, der alles weitere klären würde. Sofort machen sich Reporter und Ermittler auf den Weg zur Bibliothek. Der Brief ist voller Schreibfehler. Ich kann mich nicht kontrollieren. Ihr würdet mich wahrscheinlich verrückt nennen mit einer perversen Macke. Keine Ahnung, wie es dieses Monster in mein Gehirn schaffte, aber es wird nicht weggehen. Wie heilt man sich selbst? Wenn du jemandem erzählst, dass du 4 Menschen getötet hast, lacht man dich aus oder sie drücken den Alarmknopf und rufen die Bullen. Also macht das Monster weiter und verletzt mich und andere. Es hat bereits sein nächstes Opfer gesucht. Vielleicht auch mehrere. Viel Glück bei der Jagd. Es grüßt, herzlich, ehrlich, schuldig, das Monster. PS: Weil Sexualstraftäter ihren Modus operandi nicht ändern können, werde auch ich das nicht tun. Fesseln, foltern, töten. Bind, torture, kill. BTK. Heute werde ich euch einiges über BTK erzählen. Dennis Rader, oder auch BTK, schaffte es, 10 Menschen über mehrere Jahrzehnte lang zu töten. Lange war er ein Cold Case. Lange suchte die Polizei nach dem Mann, der sich hinter dem Namen BTK versteckte. Ich werde ihn in diesem Fall hier auch BTK nennen, da ich es irgendwie sehr vermenschlicht finde, wenn ich ihn Dennis oder Rader nenne. Das habe ich in anderen Podcasts so gehört und irgendwie wirkt er dann so, oh, der Arme. Und das ist er bei bestem Willen nicht. Eine Triggerwarnung für alle, die noch nie was von BTK gehört haben. Es geht um sexuelle Gewalt an Frauen und Kindern, um Folter und Mord. Wir gehen an den Anfang zurück. Dennis Rader ist ein angenehmer Mann, der selbst eine Frau und 2 Kinder hat. Man schätzt ihn sehr und er geht jeden Sonntag mit seiner Familie in die Kirche. Die Rader-Familie wohnt in Park City, einer kleinen Vorstadt von Wichita, welches im Bundesstaat Kansas liegt. Doch Dennis Rader hat ein Geheimnis. Er ist nicht nur der liebenswerte Papa und Ehemann oder der beliebte Bürger von Park City, er ist auch ein berüchtigter Serienmörder. Zu diesem Zeitpunkt ist BTKs Weste noch mehr oder weniger weiß. Doch seit längerem beobachtet er die 11-jährige Josephine Otero. Er ist sehr angetan von ihr und hat bereits sexuelle Fantasien, was er mit ihr anrichten könnte. Lange bevor er seinen Plan in die Tat umsetzt, beobachtet er die ganze Familie. Er kennt die Tagesabläufe und als er im Januar 1974 seinen Plan in die Tat umsetzen will, weiß er, dass nur Josephine, ihr Bruder und ihre Mutter zu Hause sind. BTK versucht einzubrechen, als sich plötzlich die Hintertür öffnet und ein Hund in den Garten rennt. Einen Hund hat BTK noch nie gesehen in seinen Observationen. Er nennt seine Opfer in dieser Phase Project, also Projekte. Josephine ist sein Project Max. Da sie für ihn lateinamerikanisch aussehen, schließt er daraus, dass sie wohl aus Mexiko stammen. Die Familie ist aber ursprünglich aus Puerto Rico. Dies dient nur als Info am Rande, das hat überhaupt nichts mit dem Fall zu tun. Mit Seilen, einem Jagdmesser und einer Pistole bewaffnet, nutzt er die Chance und tritt ins Haus. Joseph Otero, der Familienvater, ist aber ebenfalls zu Hause. So hat BTK bereits zwei Faktoren, die er nicht mit einkalkuliert hat. Den Hund und dass der Vater zu Hause ist. Er richtet die Waffe auf die Familie, die gerade am Frühstückstisch sitzt. Er sagt ihnen, dass er bloß ein Einbrecher sei, der sofort wieder verschwende, sobald er habe, was er wolle. Joseph Otero befiehlt seiner Familie zu tun, was der Mann sage. Er hofft, dass sie so alle mit dem Leben davonkommen. BTK führt die Familie in das Elternschlafzimmer und fesselt alle. Als erstes stülpt er ein T-Shirt und eine Tüte über Joseph Oteros Kopf. Dies tötet ihn. Langsam, aber es tötet ihn. Dann würgt er Josephs Frau mit einem Seil, bis sie stirbt. Josephine würgt er ebenfalls, doch sie wird bloß ohnmächtig. Junior, der Sohn der Oteros, wird ebenfalls mit einer Tüte über dem Kopf erstickt. BTK ist ziemlich panisch, da die Opfer zuerst immer wieder zu sich kommen, doch schlussendlich sterben alle, außer Josephine, die Tochter. BTK rüttelt sie wach und trägt sie in den Keller, um sie an ein Heizungsrohr zu binden. Dann würgt er sie so lange, bis sie stirbt. Kurz bevor sie wirklich stirbt, vergewaltigt er sie noch und ejakuliert auf ihr Bein. Dann verschwindet er mit dem Auto der Oteros. Er parkt es neben einem Supermarkt und lässt den Sitz hoch, sodass man denkt, dass der Täter ein kleiner Mann war. Traurig ist, dass die Oteros immer wussten, dass man auch in einer Kleinstadt wie Park City nicht unbedingt sicher ist. Sie haben ihren Kindern Judo beigebracht und Lucky, ihr Hund, sollte sie ebenfalls schützen. Doch auch alle Vorsichtsmaßnahmen haben BTK nichts genützt. Klar haben die Ermittler jetzt die DNA-Spuren der Leiche, da er ja auf das Bein von Josephine ejakuliert hat, doch sie ergeben keinen Match, da BTK noch nie gegen das Gesetz verstoßen hat.
Noch eine Frage. Also du hast ja gerade noch gesagt, sie hatten sich ja extra diesen Hund Lucky zugelegt. Wie hat denn der reagiert, als er rausgerannt ist in den Garten? War der gar nicht so ein Wachhund quasi, sondern hatte Freude daran,
jemanden zu sehen? Nein. Er hat schon gebellt. Also der Junge hat ihn dann auch wieder reingenommen ins Haus. Er hat ihn ja raus in den Garten gelassen, wahrscheinlich um sein Geschäft zu erledigen. Und dann hat er ihn wieder reingenommen ins Haus mit BTK zusammen sozusagen. Doch der Hund hat dann immer wieder gebellt und BTK hat das so genervt, dass er dann gesagt hat, lasst jetzt den Hund in den Garten raus. Und dann haben sie ihn halt rausgelassen, weil wahrscheinlich hat die Familie auch gedacht, ja, sonst tötet er noch den Hund. Er hatte ja eine Waffe dabei. Also der Hund hat ihn nicht angegriffen, aber er hat einfach gebellt, ganz wild. Ja, und dann wurde er in den Garten gelassen und hat dann überlebt, aber ja, zu welchem Preis?
Ja.
BTK nimmt sich Josephs Uhr, die sehr wertvoll aussieht, und räumt noch auf, um seine Spuren zu verwischen. Bereits im April gibt BTK wieder seinen Gelüsten nach. Sein nächstes Projekt ist Catherine Bright. Sie fällt BTK auf, als er mit seiner Frau in einem Restaurant essen geht. Die 21-jährige Catherine lebt alleine und ist Studentin an der Uni, weshalb sie für BTK ein gefundenes Opfer ist. Mit ihren langen blonden Haaren und ihrer schlanken Figur passt sie perfekt in BTKs Beuteschema. Da er bei den Oteros Schwierigkeiten gehabt hat, sie beim ersten Versuch zu töten, trainiert er jetzt für seinen nächsten Mord mit einem Stressball. Also er drückt den immer wieder in der Hand zusammen und so will er die Kraft seiner Hände erhöhen. Nachdem er auch Catherine zuerst stalkt und ihre Tagesabläufe lernt, macht er sich auf den Weg zu ihrem Haus. Catherine ist sein Projekt Licht aus. Er bricht bei ihr ein und wartet im Haus auf sie. Catherine kommt wenig später mit Kevin, ihrem 19-jährigen Bruder. BTK sagt auch ihnen wieder, dass er bloß ein gesuchter Verbrecher sei, der einfach ihr Auto zur Flucht wolle und dann würde er wieder verschwinden. Für BTK ist es jetzt ein bisschen blöd, dass da auch Kevin dabei ist. Er hat jetzt damit gerechnet, dass er Catherine alleine überwältigen kann. Darum hat er so schnell sich diese Lösung ausgedacht. Und um Kevin aus dem Weg zu räumen, sagt er jetzt auch, dass zuerst Kevin Catherine fesseln soll und dann fesselt er Kevin selbst. BTK hat dieses Mal keine Seile dabei und darum müssen sie halt Strümpfe und Schals und solche Dinge nehmen, die sie im Haus finden. Diesmal hat er nämlich nur ein Jagdmesser und zwei Pistolen dabei. Er führt dann Catherine ins Nebenzimmer, um sie dort zu deponieren jetzt erstmal. Sie ist ja schon gefesselt. Und dann geht er zurück zu Kevin, um ihn zuerst zu erwürgen. Kevin hat sich bereits von seinen Fesseln befreit, weshalb er beginnt, mit BTK zu kämpfen. Obwohl er nur 1,70 groß ist und nicht einmal 60 Kilo wiegt, schafft Kevin es ziemlich lange, dem 1,80 großen, massigen BTK standzuhalten. Dann wird es BTK zu blöd und er schießt Kevin mitten ins Gesicht. Kevin bricht sofort zusammen. BTK geht zu Catherine, doch auch sie hat sich bereits befreit und beginnt mit ihm zu kämpfen. Natürlich hat sie den Schuss gehört, weshalb sie BTK nicht mehr glaubt, dass er sofort wieder weggeht. BTK würgt sie, bis auch sie zusammensackt. Er hat bereits wieder eine Erektion, doch er traut sich noch nicht, es zu Ende zu bringen. Seine Erfolgsquote beim ersten Mal zu morden ist ja bekanntlich tief. Also geht er zur Sicherheit nochmal zu Kevin, doch der springt auf und schießt auf BTK. Er hat sich nämlich die zweite Waffe von ihm geschnappt. BTK gerät in Panik und schießt Kevin nochmal ins Gesicht. Wieder sackt Kevin zu Boden. BTK will jetzt so schnell wie möglich den Job zu Ende bringen und geht wieder zu Catherine. Doch auch sie ist bereits wieder aufgestanden. BTK zögert nicht lange, denn er weiß auch nicht genau, wie viel Druck es braucht, um jemanden schnell zu erwürgen. Und er sticht mehrmals auf Catherine ein. Als er nochmal bei Kevin vorbeischaut, ist dieser nicht mehr am Boden. Kevin hat es geschafft, trotz den zwei Schüssen, die mitten ins Gesicht gingen, zu fliehen. Er rennt zu den Nachbarn, um dort Hilfe zu holen. Kevin und Catherine werden sofort ins Krankenhaus gebracht, wobei Catherine noch am selben Abend stirbt. Kevin überlebt, doch seine Täterbeschreibung ist sehr vage und man versteht ihn auch nicht wirklich, weil er ja, also BTK hat ihm in den Kiefer geschossen und darum kann er auch nicht wirklich verständlich sprechen.
Oh.
Ja, aber was Kevin gesehen hat, ist, dass der Täter eine sehr teure Uhr anhatte. Und wir erinnern uns, BTK hat ja von Joseph Otero die Uhr mitgenommen und die hat er jetzt selber angehabt an seinem nächsten Mord.
Ah, genau. Okay. Also er wirkt schon ein bisschen unorganisiert.
Ja, auf eine Art ist er sehr organisiert. Er observiert jetzt seine Opfer sehr lange, gibt ihnen auch so Projektnamen. Aber er ist irgendwie einfach so... ja, halt unerfahren, oder? Er weiß nicht, wie viel Druck es braucht, um jemanden schnell zu erwürgen. Er hat bis jetzt noch nicht geschafft, seine Opfer sofort umzulegen beim ersten Versuch.
Genau, ja. Und er lässt ja auch die Waffe da liegen, dass er sich wehren kann und die Waffe ergreifen kann. Also ich glaube, so während der Tat ist er ziemlich verloren irgendwie. Aber richtig krass und auch... Boah, wie sich diese Leute wehren können, zum Glück, ja. Also im Todeskampf natürlich, aber ja.
Ist wirklich krass.
Oh.
Die Polizei denkt auch nicht, dass es sich um den gleichen Täter handelt wie bei den Oteros. Bei den Oteros geht das Gerücht rum, dass sie Opfer einer Drogenbande geworden sind. Das macht BTK wütend. Er will, dass man über ihn redet und ihn fürchtet. Also macht er den Anruf beim Wichita Eagle und erzählt ihnen vom Brief im Mechanikerbuch in der Bibliothek. Der Polizei wird schnell klar, dass dieser Brief vom Mörder der Otero-Familie geschrieben worden ist. Er gesteht auch den Mord an Catherine und so zieht die Polizei jetzt die Verbindung zwischen den Morden. Der Brief enthält Täterwissen. Ab jetzt beginnt die jahrelange Jagd nach dem Mörder, der sich selbst BTK nennt. 3 Jahre lang hört man nichts von BTK. In den 3 Jahren hat BTK seine Tochter und seinen Sohn bekommen, weshalb er sich mehr auf sein Parallelleben als guter Bürger fokussiert hat. Doch dann im März 1977 hat er bereits sein nächstes Projekt ausgesucht. Project Green. Doch als er es in die Tat umsetzen will, öffnet niemand die Tür. BTK ist sehr enttäuscht darüber, als er aber einen kleinen Jungen die Straße runterlaufen sieht. Der Junge kommt aus dem Supermarkt, wo er eine Suppe geholt hat. Seine ganze Familie liegt krank im Bett. BTK zeigt dem Jungen ein Foto seiner eigenen Familie und fragt ihn, ob er sie gesehen habe, da sie vermisst werden. Der Junge verneint dies und geht nach Hause. BTK folgt ihm, versucht es noch bei einem anderen Haus, doch dann sieht er, dass der Junge ganz in der Nähe wohnt. Also klingelt er. Als die Kinder die Tür öffnen, tritt BTK ein. Er behauptet, er sei ein Privatdetektiv und darum kommt auch die Mutter Shirley aus ihrem Bett, obwohl sie krank ist, um zu schauen, was denn da los sei. Sobald BTK die Tür hinter sich schließt, zieht er alle Jalousien runter und sagt der Familie, was seine wahren Absichten sind. Shirley bekommt Angst. Sie denkt sich, dass BTK sie vergewaltigen wird und das war's. Also hilft sie ihm, die weinenden Kinder ins Bad zu sperren. Mit einem Seil binden sie die Tür zu. Dann lässt sie sich im Schlafzimmer aufs Bett fesseln. Doch dann stülpt BTK ihr eine Tüte über den Kopf und erstickt sie, während er sie vergewaltigt. Als er fertig ist und Shirley tot, klingelt das Telefon. Auch die Kinder klopfen wie verrückt mit ihren kleinen Fäusten an die Tür. BTK denkt sich, dass am Telefon eventuell jemand dran war, der zur Familie kommen wollte. Also schnappt er sich ein paar Kleider als Trophäe und rennt aus dem Haus. BTK hat schon vor seinem ersten Mord an den Oteros ein Hit-Kit. So nennt er seine Utensilien, die er zu seinen Opfern oder Projects, wie er sie nennt, mitnimmt. Er hat es immer mit dabei, außer bei Catherine hatte er es ja vergessen. Der Polizei fällt jetzt auf, dass der Mörder von den Oteros derselbe gewesen sein muss wie der von Shirley. Alle Opfer waren nämlich mit komplizierten Knoten gefesselt worden, was darauf hinweist, dass der Mörder sich mit Seilen und Knoten auskennt. BTK ist so stolz auf seine Tat, dass er den Kinderreim Curly Locks, also krause Locken, zu Shirley Locks umschreibt. Shirley Locks, willst du die meine sein? Du sollst nicht schreien, noch nicht fühlen, das Seil liegt dort auf dem Kissen. Denk an mich und an den Tod, denk an das, was nun kommt. BTK fühlt sich unbesiegbar. Im Dezember desselben Jahres hat er sein nächstes Projekt, Project Fuchsschwanz, Nancy Fox. Nancy lebt alleine, was für BTK immer ein gekommenes Fressen ist. Sie arbeitet bei einem Juwelier. Zuerst schneidet er die Telefonleitung durch, doch als er bei ihr klingelt, öffnet sie die Tür nicht. Also beschließt BTK, auf sie im Haus zu warten. Als Nancy von ihrer Spätschicht nach Hause kommt, ist sie überrascht, aber nicht sehr ängstlich. BTK sagt ihr, dass er sexuelle Probleme habe und er sie vergewaltigen müsse und sie dazu fesseln müsste. Nancy raucht eine Zigarette und sagt dann, können wir langsam anfangen, dann kann ich gleich die Polizei rufen. Sie geht noch kurz ins Bad und kommt dann raus.
Oh mein Gott.
Ja, das habe ich auch voll krass gefunden.
Ja, wie kann man so reagieren? Also, ja. Ich habe da meinen vollen Respekt jetzt gerade, wo du von all diesen Opfern erzählst, wie die reagieren. Mhm. Boah, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie ich in einer solchen Situation reagieren würde. Aber ich glaube nicht so.
Ja, also, ich glaube auch nicht.
Ich würde bestimmt nicht sagen, hey, komm, lass uns jetzt anfangen. Aber ich finde es eine sehr gute Taktik, weil wenn ich mir jetzt so überlege, das muss eigentlich für jemanden sehr abtörnend sein, der jemanden vergewaltigen möchte, oder nicht?
Ja, ich denke ich auch. Meine,
wenn jemand vergewaltigen will, dann möchte er ja nicht im Einverständnis Geschlechtsverkehr haben. Und wenn du so reagierst und sagst, ja komm, dann mach mir jetzt und dann können wir nachher das abschließen. Mhm. Ja, das könnte eigentlich recht abschreckend sein für jemanden, der eine Person vergewaltigen möchte.
Absolut. Und sie hat ja trotzdem noch gefragt, ob sie zuerst ins Bad darf. Also wahrscheinlich hat sie halt irgendwie doch nicht eklig wirken wollen oder so. Also ich denke nicht, dass sie sich gefreut hat, jetzt da irgendwie sexuell aktiv zu werden. Darum geht es gar überhaupt nicht. Ja, aber sie hat bestimmt irgendwie einfach, ja, als Schutzmechanismus, sie hat ja auch gesagt, dann kann ich dann endlich die Polizei rufen, weil sie denkt ja, er geht dann wieder und dann darf sie auch die Polizei rufen.
Ja.
Ja, aber wir wissen ja alle, wenn jemand ohne Maske kommt, ja, dann hat er sich ja schon gezeigt und meistens ist das nicht so ein gutes Zeichen.
Genau, ja.
BTK fesselt sie bäuchlings auf dem Bett. Dann nimmt er seinen Gürtel und würgt sie damit von hinten. Während Nancys Todeskampf flüstert BTK Nancy ins Ohr, dass er BTK sei und sie das nächste Opfer. Er vergewaltigt sie nicht, masturbiert aber und ejakuliert auf ihre Leiche. Dann geht er wieder. Am nächsten Tag ruft er aus einer Telefonzelle die 110 an und sagt dem Beamten an der anderen Leitung, wo er Nancys Leiche finden kann. Dann schickt er sein Shirley-Gedicht an die Lokalzeitung, welche es aber nicht veröffentlicht. Das macht ihn wütend und so schreibt er einen Song für Nancy um. Diesen schickt er mit einer Zeichnung von ihr an den Fernsehsender KAKE-TV. Er sagt ihnen auch, wie enttäuscht er sei, dass man Shirleys Gedicht nicht veröffentlicht hat. Er schreibt noch einen Brief dazu, wo er dem Sender sagt, dass er der Mörder von allen bisherigen Opfern sei, dass er ein Serienmörder sei und dass alles zusammenhänge. Verdammt ja, die Modi Operandi sind verschieden, aber guck doch mal genauer hin. Die Telefonleitungen sind fast immer zerschnitten, immer sind die Opfer gefesselt, sadistische Tendenzen, fast keine Zeugen und Auffälligkeiten am Tatort. Darauf bekommt er wieder mehr mediale Aufmerksamkeit, was ihm wieder einen Kick gibt. Projekt Pinienzapfen ist ein sehr interessantes Projekt. BTK hat eine ältere Nachbarin beobachtet, Anna. Doch sie wird immer von ihrer Enkelin Rebecca besucht. So glaubt BTK, Rebecca sei Anna und macht sie zu seinem nächsten Projekt. An einem Abend 1984 wartet er im Haus auf sie. Doch sie kommt nicht. Zum Glück hat BTK fast keine Zeit, da seine Frau denkt, dass er einen Abendkurs besucht. So klaut er Schmuck und Bargeld und verschwindet wieder. Im Juni schickt er ein Foto einer nackten, gefesselten Frau an Anna und an den Fernsehsender. Dazu legt er ein selbstgeschriebenes Gedicht. O Anna, warum warst du nicht da? Er beschwert sich darüber, dass Anna nicht sein achtes Opfer geworden ist. Aus Angst zieht Anna darauf komplett weg, was ich absolut verstehen kann.
Auf jeden Fall, ich auch.
Jetzt ist wieder länger nichts zu hören von BTK. Seine Familie nimmt ihn voll in Anspruch. Im April 1985 bekommt BTK eine neue Nachbarin, Maureen Hatch. Sie wird sofort zu seinem neuen Projekt für ihn. Da BTK mittlerweile 40 ist, sucht er sich ein leichtes Opfer. Die 53-jährige Maureen ist also perfekt dafür. Sie nennt er Projekt Plätzchen, weil sie in einem Café arbeitet. Auf einem Campingausflug der Pfadfindergruppe seines Sohnes, die BTK auch teilweise leitet, setzt er seinen Plan in die Tat um. Er legt sich früh schlafen, fährt dann aber zu einer Bowlingbahn in der Nähe seines Hauses. Von dort lässt er sich von einem Taxi zu Maureen fahren. Als er sieht, dass ihr Auto vor der Tür steht, ist er sichtlich enttäuscht. Doch er bricht ein und wartet hinter der Schlafzimmertür darauf, dass Maureens männlicher Besuch geht. Dann wartet er, bis sie im Bett liegt. Als nächstes stellt er alle Lichter an und stürzt sich auf Maureen. Er erwürgt sie mit bloßen Händen. Dann zieht er sie aus. BTK ist wieder sehr erregt, doch dieses Mal möchte er Fotos vom Geschehen machen. Er bringt Marines Leiche in seine Kirche und fesselt sie dort in verschiedenen Bondage-Positionen, als wäre sie eine Puppe. Davon macht er Polaroid-Bilder. Dann fährt er mit Marines Auto zu einem Graben und deponiert dort ihre Leiche. In der Nachbarschaft hält man Marines Freund, der sie zuletzt gesehen hat, für den Mörder. Doch BTK stimmt bei diesen Gesprächen immer mit und meint, dass es nicht ihr Freund gewesen ist. Wahrscheinlich ist er eifersüchtig, dass da ein anderer Mann die Credits bekommt für seinen Mord. Aber irgendwie ist es auch wieder sehr dumm, weil er sich einfach selber ein Ei legt.
Ja, und vor allem die Nachbarn kennen ihn ja.
Genau.
Und er ist dann der Einzige, der eigentlich so sagt, nee, das war nicht der Freund.
Ja, genau.
Okay.
Im September 1986 schlägt er aber wieder zu. Sein nächstes Projekt, Project Piano, ist Vicky Wegerle. Bei ihr gibt er sich als Telefonmitarbeiter aus, der die Telefonleitungen repariert. Bei seinen Auskunftschaftungen hat er bereits gesehen, dass in der Nachbarschaft wirklich Wartungsarbeiten gemacht werden. Und so lässt Vicky ihn ins Haus. Als sie nicht hinsieht, hält BTK ihr eine Pistole an den Kopf und zwingt sie ins Schlafzimmer. Er sagt ihr, dass er sie fesseln wird. Vicky ist sehr panisch, doch BTK hat sein Hitkit wieder nicht dabei. Also fesselt er Vicky mit einer Strumpfhose. Diese hält nicht sehr gut, weshalb Vicky sich wehrt und BTK attackiert. Sie verschafft ihm mehrere Kratzer im Gesicht. Doch dann schafft BTK es, den Strumpf um ihren Hals zu legen und sie zu erwürgen. Jahrzehntelang denkt man, dass Vickys Mann der Mörder ist. Erst als BTK gefasst wird, wird dieser Mythos aufgeklärt. Dolores Davis ist sein letztes Opfer. Im Januar 1991 wird die 62-Jährige zu BTKs letztem Projekt. BTK hat an diesem Abend nicht viel Zeit, also muss er schnell handeln. Dolores Carter verhält sich seltsam. Er kratzt an der Fensterscheibe und wirkt bereit dazu, etwas zu attackieren. Alarmiert ruft Dolores ihren Sohn Jeff an, um ihm zu sagen, dass sie befürchtet, dass jemand vor ihrem Haus stehen könnte. Jeff beruhigt sie und nimmt sie auch nicht wirklich ernst. Doch leider hätte er das lieber getan. BTK bricht über ein Fenster in Dolores' Haus ein. Mit Dolores versucht BTK zuerst normal zu reden. Er beruhigt sie, obwohl er sie bereits mit Handschellen gefesselt hat. Dann trinkt er ein Glas Wasser und anschließend erwürgt er Dolores. Ihr hat er angegeben, dass er nur ihr Auto klauen wird. Da BTK noch eine Reservierung hat, muss es jetzt schnell gehen. Er lädt Dolores' Leiche auf ihren Truck und fährt davon. Unterwegs merkt er, dass er seine Pistole verloren hat. Also geht er nochmal zurück zum Haus, um sie zu holen. Dann deponiert er Dolores' Leiche unter einer Brücke. Er legt eine gruselige Porzellanmaske einer Frau zu ihrer Leiche. Seine Kleidung versteckt er auf dem Dachboden seiner Schwiegereltern, die ganz in der Nähe ein Haus haben. Dann geht BTK wieder seinem Leben nach. BTK nimmt jetzt einen Job als Ordnungsbeamter in der Nachbarschaft an. Er sucht sich Barbara als sein Opfer aus und versucht ihr irgendetwas anzuhängen, damit er sie büßen kann. Das verschafft ihm zurzeit genug Genugtuung. Also lässt er ihren Hund frei. Der war gerade im Garten und hat so ein bisschen gespielt und er macht dann einfach das Tor auf, damit der abhauen kann. Dann stellt er ihr eine Strafe aus, weil Barbara ihren Hund nicht ordnungsgemäß festhält. Er schafft es auch, dass diese Strafe vor Gericht durchkommt und man möchte Barbara den Hund wegnehmen, was dann dazu führen würde, dass er eingeschläfert würde. Barbara geht aber vors nächsthöhere Gericht und schafft es, das Leben ihres Hundes zu retten. BTK schikaniert aber weiter seine Nachbarn. Er misst sogar die Höhe des Rasens, um zu sehen, wen er noch bußen kann. Sein Ziel ist immer, die Haustiere der Nachbarn einschläfern zu lassen. Das verschafft ihm irgendwie auch einen Kick.
Also so ein bisschen die McDonald-Triade ein bisschen spät entwickelt.
Ja, du wirst dann hören. Das hat er schon früher.
Ja, okay. Aber auf jeden Fall quält er trotzdem auch gleichzeitig die Menschen, weil für die ist das ja dann ein richtig krasser Schmerz, wenn das Tier eingeschläfert werden muss und dann noch aus einem Grund, wie, ja, du hast ihn nicht unter Kontrolle oder solche Sachen.
Absolut. Aber an Morden ist zurzeit bei BTK nicht zu denken.
Mhm.
Als sich im Jahr 2004 die Morde an der Otero-Familie zum 30. Mal jähren, schreibt die Presse, dass man sich kaum noch an den BTK-Killer erinnert. Das lässt er natürlich nicht auf sich sitzen und er schreibt einen Brief an den Wichita Eagle. Dort gesteht er den Mord an Vicky und schickt ein Foto und den Führerschein von Vicky mit. Der Brief ist unterzeichnet mit Bill Thomas Killman. Das wieder sind die Abkürzungen BTK. Im Dezember legt er ein Päckchen in einem Park in Wichita. Dort drin befindet sich Nancys Führerschein. Im Februar 2005 schickt BTK einen Brief und ein Päckchen an den Fernsehsender AKAS-TV. Dort sagt er, dass er gerne über ein Floppy-Disk mit der Polizei reden würde. Ich weiß nicht, kennst du Floppy-Disk?
Habe ich schon gehört, aber ehrlich gesagt fällt mir jetzt gerade nichts dazu ein.
Ich glaube, wir sind gerade knapp zu jung dafür. Also ich glaube, wir sind dann so danach geboren und darum kennen wir es wahrscheinlich nicht. Aber es ist so eine Diskette, die ist so leicht quadratisch mit abgerundeten Ecken. Fast so wie eine CD-Hülle sieht sie aus und ist ganz dünn und die konnte man da in die alten PCs einschieben. War wie ein USB-Stick eigentlich, einfach so als Diskette.
Ja, okay.
Genau, und BTK hat jetzt keinen Bock mehr, immer seine Briefe und so zu kopieren und auszudrucken und von Hand zu schreiben. Und deshalb möchte er eine Floppy Disk mit der Polizei sozusagen hin und her geben. Und die Polizei gibt ihm dann auch in der Zeitung den Code, dass das für sie okay ist. Sie schreiben da, ja, Rex, das geht in Ordnung. Das ist so ein Code, BTK hat es aber verstanden. Und er wirft dann die Floppy Disk in einen Mülleimer. Die Polizei weiß das und sie holen ihn da raus. Das Problem ist aber, also das Problem, das Gute ist aber, dass die Polizei jetzt über diese Floppy Disk die Daten wiederherstellen kann, was darauf schon mal war, was gelöscht wurde. Und sie finden dann auch raus, dass diese Floppy Disk einem gewissen Dennis gehört. Und sie beginnen dann so in der Gemeinde rumzusuchen, ob es da irgendwie einen Dennis gibt, den man vielleicht mal die DNA testen könnte. Und per Zufall ist wirklich der neue Kirchgemeindepräsident Dennis Rader ein Dennis. Und die Polizei denkt sich halt so zuerst, ja okay, der ist der Präsident der Kirchgemeinde, kann ja fast nicht sein, aber ist im Moment unser einziger Anhaltspunkt, den wir haben. Und deshalb wollen sie an seine DNA gelangen, aber um ihn nicht, wenn es ja wirklich BTK ist, dann wäre es ja ein bisschen blöd, wenn sie jetzt kommen und sagen, wir wollen deine DNA, weil dann könnte er ja noch fliehen oder sonst irgendetwas anstellen. Und deshalb machen sie das ganz geschickt. Sie kommen an seine DNA übers Krankenhaus, denn dort hat seine Tochter, also BTKs Tochter, gerade einen gynäkologischen Abstrich gemacht. Und über den Abstrich, sie nehmen dann ihre DNA und finden dann raus, dass der Mörder, also BTK, ein Verwandter von der Tochter ist. Und dann ist ja der Fall eh klar, weil sie wissen, Dennis heißt der Vater, Dennis heißt auch der von der Floppy Disk. Ja. Und darum finden sie ihn dann. BTK wird also im Februar 2005 verhaftet. Er gesteht ziemlich schnell und gibt eine nüchterne Beschreibung aller 10 Morde ab. Am 18. August 2005 wird er wegen zehnfachem Mord angeklagt. Da sein letzter Mord 1991 war, kann er nicht zu Tode verurteilt werden. Damals war in Kansas die Todesstrafe kurz verboten. 3 Jahre später und man hätte ihn bestimmt zu Tode verurteilt. So sitzt BTK noch heute im Hochsicherheitsgefängnis in El Dorado. Das Wahnsinnigste ist, finde ich, dass niemand etwas davon mitbekommen hat. Nicht einmal seine Familie. Zu Hause war BTK der anständige, liebende Vater und Ehemann. BTK versicherte sogar, währenddem alle Angst vor dem BTK-Killer hatten, seiner Frau, dass der BTK-Killer sie niemals holen würde. Auch hat er lange in einer Alarmanlagenfirma gearbeitet und machte sich so lustig über die Leute, die sich von ihm eine Alarmanlage und Sicherheitskameras installieren lassen ließen, um sich vor dem BTK-Killer zu schützen.
Oh Gott.
Ja, also Wahnsinn.
Ja.
Wie immer in unserem Podcast möchte ich ganz kurz auf BTKs Kindheit eingehen und auch seine Psyche werde ich ganz kurz erläutern, da es uns ja immer interessiert, was im Kopf des Verbrechers so abgeht. Am 9. März 1945 kam BTK in Pittsburgh im Bundesstaat Kansas auf die Welt. Seinen ersten Mord, den an den Oteros, hat er also mit 28 Jahren begangen. Die Fantasien steckten jedoch schon viel länger in ihm. Als Kind soll er Frauen aus Magazinen ausgeschnitten haben. Auf diese kritzelte er dann Fesseln und Knebel und klebte die neuen Bilder auf Karten, damit er seine Kollektion überall mitnehmen konnte. Also einige Kinder sammeln Pokémon-Kärtchen und BTK hat schon als Kind eigene Kärtchen von nackten, gefesselten Frauen gesammelt.
Oh Gott, ist das eigentlich niemandem aufgefallen? Also hat das niemand mitbekommen?
Nein, das konnte er immer ganz gut verstecken. Er liebte es auch, den Hühner zuzusehen, wenn diese kurz vor dem Schlachten waren. Oder er erhängte Katzen und schaute ihnen beim Sterben zu. Da sind wir bei der McDonald's-Triade.
Nein.
Ja.
Die armen Kätzchen.
Verstehe ich nicht, wie man das machen kann. Echt nicht.
Ich auch nicht. Es ist einfach unglaublich.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, ihr so vielen Menschen macht das ja auch Spaß. Ich meine, wenn du auch probierst, ein Tier zu adoptieren zum Beispiel. Ich habe ja so oft gelesen, ja, die wurde irgendwie verprügelt von jemandem oder die Katzen, die einen beiden hatten einen verstümmelten Schwanz, weil jemand ist ihnen über den Schwanz gefahren extra. Und ich meine, das sind sogar noch Kitten, also Babykatzen. Ich kann es nicht mal bei Erwachsenen noch sonst irgendwo mir vorstellen oder dass irgendjemand das extra machen würde. Aber wieso? Was hast du davon, einer Katze über den Schwanz zu fahren, sie zu quälen? Also egal welchem Tier eigentlich. Das ist doch nicht normal. Ich verstehe es nicht, aber es gibt so oft.
Ja, also ich kann das wirklich auch nicht nachvollziehen. Vor allem, ich konnte ja nicht mal Don't Fuck with Cats schauen, weil ich halt so Angst habe vor den Bildern da.
Ja.
Ich kann mir das nicht mal ansehen, wenn vor allem eine Katze gequält wird. Ja, finde
Ja,
ich echt ganz
ich muss
schlimm.
sagen, ich habe es zwar gesehen, aber ich konnte bei gewissen Szenen einfach nicht hinschauen. Ich konnte mir das nicht ansehen, wie die Kitten getötet werden oder sonst irgendwas. Das geht einfach nicht. Das finde ich
Boah.
so schrecklich.
Ja, finde ich wirklich auch. Aber ist ja nicht das erste Mal, dass leider einer von unseren Serienmördern hier im Podcast eben diese McDonald's-Triade erfüllt.
Ja, leider.
Interessant ist, dass BTK nicht nur die Folter anderer genoss, sondern auch die Folter an sich selbst. So wurde er schon früh erregt, wenn er von seiner Mutter zur Strafe auf den Po geschlagen wurde. Dieser Masochismus blieb auch bis ins Erwachsenenalter. BTK veranstaltete so zwischen seinen Morden Motelpartys. Bei denen begab er sich alleine in ein Motelzimmer und zog die Unterwäsche seiner Opfer an. Die hat er sich ja immer als Trophäe eingesteckt. Dann zog er sich eine gruselige Porzellanmaske über, mit der er wie eine Frau aussah. Die Maske hat man ja neben Dolores Leiche gefunden. Dann fesselte er sich selbst und würgte sich mit einem Seil an einer Tür oder mit seinem Gürtel. Und davon machte er auch Fotos. Diese wurden der Polizei nach den Durchsuchungen ausgehändigt. Das mit dem Fesseln war auch so eine Sache. Bei allen Opfern wurden ja komplizierte Knoten in den Fesseln gefunden. Diese waren auch der Grund für die Polizei, die Fälle miteinander zu verbinden. BTK war lange in seiner Jugend ein Scout, also ein Pfadfinder. So kannte er all diese Knoten. Als Vater von zwei Kindern, einem Jungen und einem Mädchen, war er auch lange Leiter einer Pfadfindertruppe seines Sohnes. Und wie schon gesagt, hat er ja auch den Campingausflug als Tarnung genutzt, um seinen Mord zu machen. Und das hat er nicht nur einmal getan, sondern auch bei Dolores. Als kleines Kind sah BTK Monster, die aber sonst niemand sah. Komischerweise war er aber von diesen Monstern erregt. Er fürchtete sich zwar, doch die Angst verschaffte ihm schon in jungen Jahren Erektionen. Als Jugendlicher masturbierte BTK allgemein zu Mordbüchern. Geschichten von Tod und Leid erregten ihn also. Auch Horrorfilme machten ihm keine Angst. Im Gegenteil, es erregte ihn, die Frauen schreien zu hören, von Monstern gejagt zu werden. Dies ist wieder eine Paraphilie, die ich ja bereits in meinem letzten Fall, Chikatilo, erwähnt habe. Ich habe es euch dort aber leider falsch erklärt und darum stelle ich jetzt hier den Begriff kurz richtig. Paraphilie ist, wenn man von abnormen Dingen erregt wird, also von Tod, Angst oder Ekel zum Beispiel. All diese dunklen Geheimnisse behielt BTK für sich in seiner Kindheit und Jugend. Man kennt auch nicht alle Geschichten, doch der Psychologe Dr. Terence G. Leary meinte, dass all diese seltsamen Bilder zur Sexualität von schwerem Missbrauch zeugten. Er wuchs mit drei Brüdern auf, wobei er der Älteste war. BTK ging immer zur Schule, hielt sich von Ärger fern und wuchs unter strengen Traditionen und Werten auf. So blieb er auch als Erwachsener lange vom Radar der Polizei fern. Wie schon gesagt, er wurde kurz vor seiner Verhaftung gerade noch zum Präsidenten der Kirche in seiner Gemeinde gewählt. Leary, der Psychologe, meint aber, dass irgendwo etwas passiert sein muss. Wenn man in einem jungen Alter stetig misshandelt wird, also nicht nur zwei, dreimal, sondern wirklich immer wieder, beginnt man dieses Verhalten in sein eigenes zu kooperieren. Sprich, irgendwann denkt das junge Hirn, dass diese Handlungen normal sind und man es auch tun muss. Das kennen wir ja. Viele Täter waren früher Opfer, oft in jungem Alter schon. Es ist nichts von einem Missbrauch an BTK bekannt, doch Leary ist der Meinung, dass diese Brutalität und Abnormalität von BTKs Verhalten und Sexualität auf einen Missbrauch zurückzuführen sind. Vielleicht war es ein Onkel oder ein entfernter Verwandter, ein Nachbar oder ein Lehrer. Wenn, dann muss es aber jemand gewesen sein, der, wie gesagt, stetig in BTKs Leben war. BTKs Vater musste viel arbeiten und machte viele Überstunden. Er war also nicht viel zu Hause. BTKs Mutter war oft mit dem Fernseher oder anderen Dingen beschäftigt als mit ihren Jungs. BTK sagte, dass er seinen Vater sehr liebte. Er verstand, weshalb er wenig da war. Doch seine Mutter gab die Erziehung der vier Jungs gerne an ihre Eltern ab, also an BTKs Großeltern. Er meinte zwar, dass er seine Mutter ebenfalls über alles liebte, doch er spürte etwas wie Wut oder so ein bisschen, ja, so Frust. Er war fast so ein bisschen beleidigt ihr gegenüber. Sie hat ihre Kinder bewusst ignoriert, was ihm nicht ganz passte. Er erinnert sich aber noch an seine erste Erektion, die wie bei Ed Kemper schon durch seine Mutter ausgelöst wurde. Damals war BTK gerade mal 4 Jahre alt. Seine Mutter suchte in der Couchspalte nach etwas und blieb mit ihrem Ehering an einer Sprungfeder hängen. Sie konnte sich alleine nicht mehr befreien und rief nach ihrem Sohn BTK. Als er ins Wohnzimmer kam und sich so hilflos sah, wusste er, dass diese Hilflosigkeit bei Frauen ein extrem erregendes Gefühl für ihn war. Hier bin ich ein bisschen stutzig geworden. Kann ein 4-jähriges Kind schon eine Erektion bekommen oder so Erregung fühlen? Das habe ich auch mal gegoogelt, weil das sind ja gerade mal so Kindergartenkinder. Aber es ist wirklich möglich und in den meisten Fällen ist es auch normal. Also sogar ein Kleinkind kann schon eine Erektion haben, Mädchen sowie Junge. Und man sieht es ja auch so, schon sehr früh, wenn man zum Beispiel. Also ich weiß es jetzt einfach halt, weil ich vor allem mit Jungs, mit Kleinen zu tun hatte, mit Babys. Wenn man die wickelt, haben sie ja schon sehr früh so das Bedürfnis, dass sie ihren Penis anfassen. Und das ist eigentlich, hat auch damit zu tun, aber es ist wirklich in den meisten Fällen komplett normal.
Ja, aber es gibt ja sogar diese Krankheit, dass wirklich bei Kleinkindern, die schon, oh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das war, aber habe es jetzt schon ein paar Mal so auch in den ICF-10 da gesehen, als Krankheitsbild, dieses Verlangen nach diesen, ja, keine Ahnung, Befriedigung, quasi sexuelle Befriedigung. Bei Babys schon oder bei wirklich Kleinkindern.
Voll, also es gibt auch, wie jetzt bei BTK, da ist es ja gestört, oder? Er hat eine Erektion bekommen, was in
Ja.
seinem Alter mit 4 jetzt nicht unbedingt abnormal ist, aber er hat die Erektion bekommen, weil seine Mutter hilflos war. Und da ist ja schon das erste Anzeichen, dass das nicht wirklich normal ist. Also ich finde es einfach, trotz allem, obwohl ich jetzt gegoogelt habe, dass das normal sein kann und so, finde ich es ein bisschen fragwürdig, weil BTK ist ja bei seiner psychologischen Untersuchung um die 60 Jahre alt. Und warum kann sich ein 60-Jähriger noch so gut an eine Erektion erinnern, die er mit 4 hatte? Also ich kann mich an praktisch nichts mehr erinnern, das ich mit 4 gemacht oder gespürt habe.
Ja, aber das kann im Fall wirklich gut sein.
Okay.
Ich lese jetzt gerade auch ein Buch über eine wahre Begebenheit. Und dieser Mann ist jetzt auch erwachsen, aber er kann sich auch ganz gut an ein Ereignis erinnern, das er mit 3 Jahren erlebt hat. Und es kann wirklich sein, wenn das Erlebnis quasi für dich so einschneidend war, dass du dich daran erinnerst, obwohl du so jung warst.
Ah,
Also
krass,
es ist
okay.
verrückt, aber es ist wirklich möglich.
Ja, siehst du, das wusste ich nicht. Dann kann es sogar sein.
Ja.
Aber bei BTK ist, wie auch damals bei Ed Kemper, ist es so, dass er ein notorischer Lügner ist. Also muss man seine Geschichten doch mit Vorsicht genießen.
Okay, ja dann vielleicht auch nicht.
Man weiß es nicht. Dieses Ignorieren seitens seiner Mutter könnte auch der Auslöser dafür gewesen sein, dass BTK mit seinen Taten bei der Zeitung prahlte. Er wollte, dass man über ihn redete, und dies ist natürlich auch ein Zeichen von Narzissmus, also von jemandem, der von sich selbst überzeugt ist.
Und auch irgendwie ADS, ein Aufmerksamkeitsdefizit. Also er möchte ja unbedingt die Aufmerksamkeit haben und Aufmerksamkeit erregen. Und wenn sie nicht ihm gilt, dann muss er etwas dafür tun, dass er die wieder bekommt. Ja, auch sehr speziell auf jeden Fall.
Genau, also ihr werdet jetzt merken, BTK ist so für einen Psychologe ein Bad an Krankheiten, also da ist wirklich alles vorhanden, ist wirklich sehr
Ja.
interessant. BTK beharrt aber noch heute drauf, dass er nie misshandelt wurde und eine geborgene Kindheit hatte. Seiner Meinung nach könnte aber Factor X, wie er es nennt, ein Grund für das Monster in seinem Kopf sein. Als BTKs Mutter mit ihm schwanger war, fiel sie von einem Pferd. BTK ist sich sicher, dass dieser Sturz das Ganze ausgelöst hat, also aus dem ungeborenen Baby bereits ein Monster gemacht hat. Dies könnte laut Studien sogar tatsächlich wahr sein, da ein solcher Sturz zwischen dem zweiten und dritten Trimester langwierige Folgeschäden auf das Hirn des ungeborenen Kindes haben kann.
Boah, krass.
Er wurde auch als sechsmonatiger Säugling von seiner Mutter fallen gelassen und auch dieser Sturz könnte die Entwicklung beeinflusst haben, weil da einfach irgendwie Synapsen dann etwas ganz Komisches machen.
Okay. Aber, boah, das ist halt auch recht krass. Ich denke, das passiert halt auch bei vielen Kindern, dass sie mal vielleicht vom Wickeltisch fallen oder so. Also natürlich unbeabsichtigt, aber...
Ja.
Und auch, wenn sie sich das erste Mal drehen oder so. Ich weiß auch, und meine Mutter, die hat mir das erzählt. Ich bin auch damals mal vom Bett gefallen, weil
ich mich zufälligerweise
ja, genau dort das erste Mal gedreht habe.
Genau, genau.
Ja.
Also es ist sicher nicht jetzt so, dass man, sobald man das Kind mal irgendwie blöd fallen lässt oder dass das Kind sich selber irgendwo in den Abgrund stürzt, dass es dann sofort ein Serienmörder wird. Aber laut Studien kann es wirklich sein, dass es halt die Entwicklung eines Kindes negativ beeinflusst.
Ja.
Auf jeden Fall gibt es noch eine weitere Parallele zu Ed Kemper. BTK fühlte sich sexuell zu seiner Mutter angezogen, was wir ja, wie schon gesagt, bei Ed Kemper auch hatten. So masturbierte er zum Beispiel gerne auf ihre Unterwäsche als Jugendlicher und fühlte sich zudem erregt, wenn sie ihn zur Strafe schlug. Nach seinem ersten nächtlichen Samenerguss mit 10 wurde er auch zur Strafe geschlagen. Als seine Mutter ihm den Po versohlte, fühlte er sich gleich wieder erregt. Somit ist BTK also ein Masochist, genauer gesagt wird er gerne gewürgt. Er ist ein Narzisst und paraphil. Außerdem ist er ein Psychopathe, der keine Reue oder Schuld für seine Opfer und die Hinterbliebenen empfindet. Zu Masochisten ist er aber auch das Gegenteil, ein Sadist. Also es gibt ja die Masochisten, die haben gerne Schmerz und Sadist, die führen lieber Schmerz zu. Und hier muss ich auch ganz klar sagen, also es ist überhaupt nicht so, dass ich jetzt irgendwie schlecht über Leute rede, die gerne Bondage praktizieren in ihren eigenen vier Wänden oder wo auch immer. Ich meine, wenn man das mit seinem Partner einvernehmlich tut, dann ist das auch völlig in Ordnung und dann kann man auch, also steckt vielleicht auch in einer normalen Person ein kleiner Masochist oder ein kleiner Sadist, aber das ist komplett etwas anderes als jetzt hier bei BTK. Also falls ihr euch angesprochen fühlt, keine Sorge, ihr seid keine potenziellen Mörder, nur weil ihr das mit eurem Partner tut.
Ja, ich denke auch, es gibt ja Menschen, die können das vielleicht ein bisschen besser kontrollieren, oder?
Genau. Da. Er fügt also anderen gerne Schmerz zu, den er aber auch selber gerne fühlt, und er fühlt sich von gefesselten und hilflosen Frauen erregt. BTK versuchte lange Zeit, diese dunkle Seite zu unterdrücken, indem er in die Kirche ging. Er erzählt auch, dass er einmal vom Heiligen Geist berührt wurde, was ihn dazu brachte, eine Zeit lang ein guter Bürger zu sein. Er fluchte nicht und verzichtete auf alles, das als Sünde bezeichnet wird. Doch schnell gab er das wieder auf. Zu groß war die Anziehungskraft der Dunkelheit. Um aber nicht ganz nachzugeben, begann er sich zu verformen, wie er es nannte. Er spaltete so seine Persönlichkeiten ab und erschuf sich eine Traumwelt. Wenn er zum Beispiel wieder dunkle Gedanken hatte, verformte er sich zu einem einsamen Wolf und lebte mit den Gedanken in einer Welt. Doch er machte dieses Verformen auch als Erwachsener noch bei der Arbeit oder in der Berufsschule und irgendwann genügte ihm diese Traumwelt einfach nicht mehr. Zuerst begann BTK mit Stalken und sich dabei selbst befriedigen. Dies machte er zum Beispiel bei seiner Lehrerin. Also er beobachtete sie in ihrem Zuhause von einem Baum aus und würgte sich so lange, bis er einen Orgasmus hatte. Irgendwann reichte aber auch das nicht mehr und er begann zu stehlen. Er klaute zum Beispiel seinen Klassenkameradinnen Dinge wie Strumpfhosen oder Unterwäsche, auf die er dann zu Hause masturbierte. BTK war nie ein guter Schüler, er litt wahrscheinlich sogar unter einer Lernschwäche, dem sogenannten Schreibzwang. Er musste also ständig an etwas kritzeln und malen, weshalb er sich nicht auf den Unterricht konzentrieren konnte. Ganz knapp schaffte er seinen Highschool-Abschluss. Er war bei den Mädchen irgendwie aber doch beliebt. Er schaffte es sogar, eine Freundin zu haben, aber gleichzeitig mehrere Affären. Dies lenkte ihn von seiner dunklen Seite ab, meinte er. Aber sein erstes Mal hatte er trotzdem erst mit 22. Also wird er wahrscheinlich einfach so Vorstufen gemacht haben mit diesen Mädchen.
Ja, aber geschafft ist auch, naja, stolz darauf kann er ja auch nicht sein. Dass er das quasi geschafft hat, Affären zu haben.
Ja, typisch Mann, oder?
Nee. Sagen wir besser nichts dazu. Es gibt natürlich auch Frauen, fühlt euch nicht alle angegriffen.
Ja, du hast recht, ich nehme es zurück. Aber ich denke, Männer sind doch die, die lieber prahlen mit ihren Affären und Frauen verstecken sie halt so. Aber betrügen hat kein Geschlecht.
Machen beide, genau.
Aber nicht, dass
also das nicht alle sollte. Natürlich.
Ja. Klingt so wie, macht doch jeder. Aber nein, wir machen das nicht.
Nein, nein.
Nach der Highschool versuchte er es trotz allem an einem College. Während dem Studium baute er sich ein Hit-Kit, über welches er selbst sagte, dass er es irgendwann zum Morden verwenden werde. Doch die Schule nahm ihn zu sehr ein, um seinen Plan umzusetzen. Um nicht ins Bodenmilitär zu müssen, meldete sich BTK freiwillig für die Air Force, also das Luftmilitär. Danach ging er nach Japan. Als er zurückkam, engagierte er sich wieder sehr in der Kirche. Seine Mutter organisierte dann ein Date mit einer jungen Frau aus der Kirchgemeinde, Paula. BTK war so verliebt in sie, dass er zeitweise seine dunkle Seite gar nicht mehr spürte. 1971 heiratete er Paula dann. Doch dann begann er wieder sich selbst zu strangulieren und beginnt sein neues Hit-Kit überall mitzunehmen. Er war zwar vorerst nicht auf der Suche nach einem Opfer, doch er war jederzeit bereit, falls sich etwas ergäbe. 1973 verlor BTK seinen Job. So arbeitete nur noch Paula und er hatte viel zu viel Zeit, um wieder an seine dunkle Seite zu denken. Einbrüche fand er nicht mehr sehr befriedigend. Sein erstes Opfer sollte eine Bankangestellte werden, die er lange Zeit beobachtete. Doch als er sie dann schnappen wollte, wehrte sie sich so sehr, dass er davonlief. Dennoch ging er weiterhin zu dieser Bank, einfach mit einer Sonnenbrille, und das schien zu wirken. Da Paula einen Autounfall hatte, traute sie sich nicht mehr allein zu fahren. So fuhr BTK sie jeden Morgen zur Arbeit. Als sie gerade im Auto saßen, fuhr ihnen ein Auto langsam auf den verschneiten Straßen entgegen. Darin saß eine lateinamerikanische Frau und ihre 11-jährige Tochter, Josie und Josephine Otero. BTK beschloss, dass die beiden sein PJ werden sollten. Und wie das endet, wissen wir ja. Also PJ, das sind seine Projekte. Jetzt stellt sich bei mir zum Schluss noch die Frage, ist BTK pädophil? Für BTK war jedes weibliche Wesen sexuell erregend, egal wie alt sie war. Er sagte zwar nach seiner Verhaftung, dass er es bereue, nicht mehr Mädchen umgebracht zu haben, doch seine meisten Opfer waren Frauen. Somit ist die Pädophilie ziemlich umstritten. Was würdest du jetzt mit diesen Hintergrundinfos sagen? Magst du vielleicht gleich deine Meinung zum Fall anhängen? Dann sage ich nämlich am Schluss noch einen abschließenden Fact und dann war es das schon.
Ja, also ich würde jetzt sagen, dass er nicht unbedingt pädophil war, sondern auch wenn es ja Jugendliche sind, nennt man das ja schon Hebephil. Und er hat ja dann auch noch erwachsene Frauen stranguliert, ermordet und er fand ja auch das sexuell erregend, obwohl die eine über 50 Jahre alt war, die andere über 60. Aber vielleicht hatte er schon auch eine pädophile Neigung, weil er halt ja trotzdem jüngere Mädchen attraktiver fand. Ich weiß jetzt nicht, ob man das eben nur so als Neigung bezeichnen könnte oder ob man jetzt sagen würde, doch, er ist pädophil. Aber ich bin mir halt auch nicht sicher, ob bei Pädophilie, ja, ob man da halt nur diese jungen Mädchen so attraktiv findet und halt Erwachsene nicht. Da bin ich mir nicht sicher, da kenne ich mich zu wenig aus, um da etwas zu sagen. Aber zum Fall kann ich natürlich auch gerne noch was sagen. Und zwar, ich kannte ihn natürlich schon, aber es war jetzt länger her, dass ich schon mal in einem Podcast darüber gehört habe. Und ich muss sagen, dass ich ihn ziemlich detailliert von dir fand, also sehr interessant, auch dass du sehr auf seine Psyche eingegangen bist. Das ist natürlich eh super spannend. Darum, ja, das war echt krass auch zu erfahren, wie viele psychische Krankheiten er quasi hatte und was alles mit ihm geschehen ist. Und ich finde es jetzt trotzdem noch interessant, darüber nachzudenken, war er jetzt organisiert oder unorganisiert? Also einerseits hat er sich ja vorbereitet, indem er ja seine Opfer quasi gestalkt hat, aber ja, so gut hat er sich ja trotzdem nicht vorbereitet, wenn er manchmal zum Beispiel, also zum Teil nicht mal wusste, wer überhaupt in dem Haus wohnt. Da, wo du gesagt hast, die Enkelin war ja immer zu Besuch und dann hat er auf einmal gedacht, ja, die Enkelin wohnt da. Also irgendwie hat es doch nicht so gut geklappt, auch dass er da nicht wusste, dass der Hund, ja, dass die Familie einen Hund hatte. Ja, keine Ahnung. Und dann, dass du auch erzählt hast, er hat ja mal dieses Kit vergessen mitzunehmen. Dann hatte er ja einmal nichts dabei zum Fesseln, einmal hat er die Waffe irgendwie verlegt, dass eines der Opfer diese benutzen konnte. Also da ist irgendwie trotzdem sehr viel schief gelaufen. Dann auf der anderen Seite ist es ja wieder krass, wie lange das ein Cold Case war. Und ja, dass er sogar Briefe geschrieben hat und diese Aufmerksamkeit verlangt hat und trotzdem niemand wusste, von wem gesprochen wird. Und ja, dass er irgendwie trotzdem sein normalbürgerliches Leben führen konnte mit seiner Familie, in der Nachbarschaft. Und trotzdem hat er auch irgendwie einige Hinweise gegeben, indem er ja den Nachbarn widersprochen hat oder ja, sie fast schon gemobbt hat, da mit den Tieren auch. Ja, und dass da trotzdem niemand so ein bisschen dachte, hä, das ist der voller komische Typ, könnte der vielleicht etwas damit zu tun haben oder so. Ja, und dass er dann sich noch in der Kirchgemeinde so engagiert hat. Ja, vielleicht hat er natürlich auch einige Sachen gemacht, um dann wieder weniger verdächtig zu erscheinen. Ja, um dann halt wieder nicht gefasst zu werden. Ich bin natürlich sehr froh, wurde er gefasst, weil, wie du ja gesagt hast, er hat ja am Ende sogar noch gesagt, er bereut es nicht, noch mehr umgebracht zu haben.
Er hatte übrigens auch schon sein 11. Opfer ausgesucht. Also wäre er nicht gefasst geworden, wäre es vielleicht noch jemand 11. gewesen.
Ja, also da können wir wahrscheinlich, also wir alle froh sein, dass er gefasst wurde, obwohl natürlich auch 10 Opfer viel zu viel sind. Es sollte gar keins geben. Ja, aber ich finde, du hast den Fall sehr interessant erzählt. Ich habe trotzdem wieder sehr viele Details mitgenommen und erweitert. Darum vielen Dank für deine Fallrecherche.
Das freut mich. Ich habe es auch wirklich versucht, nicht allzu brutal zu halten. Also die Folterungen sind zum Teil halt noch sehr lange gegangen bei den Opfern. Das habe ich jetzt nicht so genau erwähnt. Ich habe auch, leider hat meine Mama nach unserem letzten Fall mir gesagt, dass sie jetzt eine Pause einlegen wird und uns nicht mehr hören wird, weil sie jedes Mal so das Böse von der Welt von uns erzählt bekommt und das tut ihr einfach nicht gut. Jana, hat es mir so leid getan.
Bitte hör uns wieder.
Ja, sie hört uns bestimmt wieder. Sie kann sich ja nicht auf die Stimme ihrer Tochter und von deine Stimme verzichten. Aber ich habe es jetzt wirklich versucht, mal ein bisschen weniger brutal zu halten und ein bisschen mehr auf die Psyche einzugehen.
Ja, wer es brutaler will. Das war echt super interessant.
Dankeschön. Es gibt auch wirklich viele Bücher und Quellen zu BTK-Dokus. Also ihr werdet bestimmt fündig, wenn ihr es ein bisschen brutaler wollt. Aber
ja, und da können wir ja auch noch einen Tipp dazu geben. Und zwar auf Netflix gibt es die Serie Mindhunters. Und da kommt auch BTK vor. Also da seht ihr ja dann auch gewisse Szenen, wie der so vorgegangen ist. Also es konzentriert sich, also die Serie konzentriert sich nicht nur auf den Fall von BTK, sondern auch auf verschiedene. Aber BTK ist natürlich auch ein Teil davon. Und das ist sehr interessant zu schauen. Wir haben diese Serie ja schon einige Male empfohlen. Ja, und werden es auch weiterhin machen.
Ja. Und bei Mindhunters ist es wirklich so, es geht ja um große Fälle wie Ed Kemper und so weiter, aber BTK ist eigentlich so der Hauptfall. weil während den eigentlich da die Profiler entstanden sind, hat BTK sein Unwesen getrieben und eigentlich geht es dann schlussendlich darum, BTK zu fassen. Also ist er so der
Ja.
Hauptprotagonist in dieser Serie.
Genau.
Gut, aber ich habe jetzt noch einen abschließenden Fact zu BTK. Du hast ja vorher gesagt, wie viele psychische Krankheiten der hatte. Es kommt noch eine dazu. Und zwar hatte er noch eine neurotische Zwangsstörung. Das ist ja, wenn man zum Beispiel einfach irgendwie das Bedürfnis hat, etwas immer wieder zu wiederholen. Also zum Beispiel gibt es Leute, die gehen aus dem Haus, schließen ab und dann denken sie kurze Zeit später, oh nein, habe ich wirklich abgeschlossen oder habe ich die Herdplatte angelassen und dann gehen sie nochmal zurück. Und bei einer Zwangsstörung macht man das dann mehrmals und nicht nur einmal.
Ja.
Und BTK hat ja eine Zeit lang sehr religiös gelebt und darum hatte er eine Besessenheit mit der Zahl 3. Er sagt zwar, es muss nicht unbedingt wegen dieser religiösen Zeit her sein. Wir zwei, die ja beide gläubig sind, wissen ja, dass in der Bibel die Zahl 3 eine große Bedeutung hat, die Dreifaltigkeit und so weiter. Aber BTK sagt, es könnte daher kommen. Also er hat sich immer Opfer ausgesucht, die in einem Haus wohnen mit der Hausnummer 3 oder wo die 3 drin ist. Und ja, also ich habe zum Glück keine 3 in meiner Hausnummer und ich glaube, du auch nicht, oder?
Doch.
Oh nein, ich habe schon es mir so aufgeschrieben. Wir sind beide safe, aber in dem Fall bist du noch nicht
nein,
ganz
ich
safe.
Bin nicht safe.
Okay.
Ich bin nur safe, weil er gefasst wurde,
ja,
aber
stimmt,
meine Hausnummer
stimmt.
ist 36, also ich habe eine 3.
Ja, okay, gut. Dann bist du noch, könntest du auf der Liste sein, falls er mal ausbricht. Aber wir hoffen nicht.
Ja, hoffentlich nicht, nein.
Ja, und dann, also war es auch für mich mega spannend, diesen Fall zu recherchieren. Es hat voll Spaß, also nicht Spaß gemacht, aber es war sehr interessant. Und wir mussten auch zweimal den Aufnahmetermin verschieben. Also heute ist schon Samstag. Das ist ganz klar meine Schuld gewesen, aber ich bin einfach wirklich nicht fertig geworden, habe immer mehr
überhaupt
Podcasts und
nicht.
So. Doch. Ja, aber es war wirklich sehr, sehr spannend, das Ganze zu recherchieren. Lustigerweise durfte Larissa diese Woche in meiner Schule und am Freitag sogar in meiner Klasse eine Stellvertretung machen. Und wir wissen ja alle bereits, dass meine Schüler viel Gesprächsstoff und lustige Geschichten liefern. Aber Larissa durfte es jetzt live selbst erleben. Und darum darfst du heute die Schulgeschichte machen. Oder ich freue mich, dass du sie machst, weil ich weiß ja auch noch nicht, was passiert ist. Du hast es erst angekündigt.
Genau. Also erstmal danke, dass ich deine Klasse kennenlernen durfte. Es war sehr interessant. Und ich muss sagen, sie sind so süß, wirklich.
Naja.
Aber gestern, doch, ich finde schon, aber gestern ist natürlich gleich noch was passiert. Du hast wahrscheinlich schon allgemein über diesen Erstklässler gesprochen, der ziemlich auffällig ist.
Ja, der Sonderschüler.
Ich bin auch froh, ja. Ich bin froh, das haben wir auch noch nicht erwähnt, meine Schwester, meine Jüngere, macht gerade noch ein Praktikum bei Mila in der Klasse, 3 Wochen lang.
Vetternwirtschaft sind wir.
Genau. Das heißt, ich hatte sie auch als Unterstützung dabei und wir hatten gestern Sportunterricht und wir haben dann Völkerball gespielt, so Huckepack-Völkerball und da muss man sich so befreien, indem man ja jemanden den Huckepack nimmt und rüber geht und dieser eine Erstklässler ist irgendwie sehr empfindlich. Die anderen Kinder haben mich, also uns, schon ein bisschen vorgewarnt. Ja, der spielt sowieso nicht mit und bla bla bla. Er war aber dabei. Er war wirklich dabei und ja, dann wollte jemand ihn halt abschießen. Und dann hat er sich einfach auf den Boden geworfen, obwohl er gar nicht getroffen wurde.
Ja, das ist typisch.
Hat voll angefangen zu weinen. Ich so, hä, was geht jetzt hier ab? Dann meine Schwester, kennt ihn ja schon ein bisschen länger, sie ist ja schon ein bisschen länger in deiner Klasse, sagt so, ja, wir sollten ihn einfach ignorieren oder so, weil ein anderes Mädchen kam dann schon her und hat ihn dann getröstet. Auf jeden Fall ist er dann einfach aufgestanden und ich hatte so eine Trennwand runtergelassen zu den anderen Hallen, weil es ist so eine Dreierhalle und wir haben halt nur eine gebraucht. Er ist natürlich verschwunden hinter der Wand. Habe ich meiner Schwester gesagt, hey, komm, mach du jetzt weiter, du bist jetzt einfach Schiedsrichterin und die Kinder haben sowieso weitergespielt. Die kennen das ja irgendwie schon mit diesem Schüler. Auf jeden Fall musste ich dann auch so hinter dieser Wand klettern, Hab hinter der Wand wieder gemerkt, er ist schon wieder die ganze Halle nach vorne gelaufen, da wieder hinter der Wand verschwunden in die Halle, wo die Schüler spielen, bin ihm wieder hinterher, dann ist er einfach aus der Halle gelaufen. Dann habe ich gesagt, hey, der Name, so, komm, du musst nicht mitspielen, aber schau wenigstens zu, komm wieder in die Halle, du kannst dich da hinsetzen, wir nennen das so Ferien da hinten beim Völkerball, wo die getroffenen Kinder halt hin müssen quasi. Habe ich gesagt, komm, du kannst in den Ferien sitzen und zusehen. Sagt er so, ich will nicht in den Ferien sitzen. Und bevor er rausgelaufen ist, hat er einfach die Schuhe so halb ausgezogen, hat sie voll weggekickt, hat fast andere Kinder noch getroffen, dann bin ich die Schuhe einsammeln gegangen, ihm hinterher wieder rausgegangen, dann ist er die Treppe hochgelaufen. Hey, das war eine Szene. Voll beleidigt ist er die Treppe hoch, bin ich ihm wieder hinterhergegangen, habe gesagt, komm, hier sind deine Schuhe, zieh sie wieder an. Schau unten zu, weil er ist dann einfach oben, da gibt es so eine Tribüne, da ist er dann einfach hingesessen. Ich schaue von hier zu. Ich so, nee, hier oben können wir dich nicht beobachten. Also, ja, haben wir dich halt nicht im Blick und ich möchte ihn ja nicht beobachten, aber ich möchte ihn im Blick haben. Ich kann mir das ja nicht leisten, so als Stellvertretung, dass ein Schüler verloren geht oder so. Ja. Auf jeden Fall habe ich gesagt, hey, komm wieder runter und so. Wollte er nicht. Nachher hat mir meine Schwester schon ein Zeichen von unten gemacht, hat mir so drei Finger gezeigt. Nachher wusste ich so, und so, dass ich runterzählen soll quasi. Und du hast das ja auch schon erzählt. Boah, das hat so gut funktioniert. Ich sag so,
nicht wahr.
Drei. Boah, der ist gerade so hingestanden. Ich so, zwei. Er nimmt die Schuhe schon wieder auf dem Weg nach unten. Ja, auf dem Weg nach unten hat er natürlich einfach die Schuhe auch mitten im Gang fallen gelassen und gesagt, die nehme ich nicht mit. Ja, aber auf jeden Fall war es sehr interessant, das auch mal mitzuerleben. Und ja. Ich habe es natürlich dann auch, also nicht natürlich, aber ich habe es geschafft, dass er dann auch wieder in die Halle reingegangen ist. Und er ist dann einfach wieder losgerannt und hat dann auf einmal trotzdem wieder mitgespielt. Also ja, aber war ein interessantes Erlebnis. Und ich muss sagen, insgesamt war der Tag echt cool und ich mag kleine Klasse.
Oh, schön. Sie mögen dich bestimmt ja. auch. Also das weiß ich sowieso.
Ich hoff's. Ich hoff's.
Aber das mit dem Schüler, das ist mir auch passiert in meiner ersten Turnstunde und ich glaube, das ist halt so seine Taktik. Er versucht halt so die Grenze auszutesten und bei mir ist genau das Gleiche passiert. Er ist durch diese Trennwand gestiegen und das ist ja auch gefährlich, weil die kann kaputt gehen und das kostet sehr viel Geld.
Ja.
Auch das mit den Schuhen ausziehen hat er schon gemacht und also das ist jetzt ein Tipp einfach für alle Lehrpersonen, falls uns jemand zuhört und ihr auch so ein Kind habt, das versucht den Unterricht zu verlassen und also er wäre, wenn du ihn nicht gestoppt hättest, der wäre bis nach Hause gelaufen. Das ist ihm dann wirklich scheißegal.
Echt?
Ja.
Oh Gott,
nein. Darum habe ich ja dir gesagt und auch deiner Schwester, das ist bei ihm sehr gut. Also ich zähle wirklich bis auf drei und er weiß gar nicht, was passiert bei Nummer drei. Ich weiß es auch nicht, wenn ich ehrlich bin.
Ich wusste es auch nicht.
Ja.
Ich bin nachher zu meiner Schwester, ich so, boah, zum Glück ist er mitgekommen. Ich hätte gar nicht gewusst, was ich gemacht hätte, wenn ich bei null angelangt wäre.
Genau.
Aber ich muss sagen, ich habe ihn nachher auch einfach beim Spiel, er hat dann wieder angefangen zu weinen. Dann habe ich ihn einfach ignoriert. Also ich habe auch den anderen Kindern gesagt, einfach nicht hinschauen, ignorieren, er spielt einfach weiter. Der hat auf einmal wieder aufgehört zu weinen. Also es war ja gar nicht ernst. So.
Genau. Und was auch eine gute Methode ist, weil er ist jetzt auch schon ein bisschen größer. Anfangs hat er dann nicht aufgehört zu weinen oder wir spielen auch oft Brennball. Ich weiß nicht, wie das auf Hochdeutsch heißt, aber es ist wie eine Art Baseball, wo man halt so rund ums Feld rennen muss. Und er, wenn er es halt nicht geschafft hat, ist er dann in die Mitte gelegen, wo die anderen Kinder durchrennen müssen. Und wenn ich ihn weggezogen habe, hat er so gesagt, nein, lass mich los, und hat mich angeflucht und so. Und dann habe ich halt ein anderes System eingeführt und habe dann zum Beispiel so das Patensystem eingeführt. Also alle Erstklässler haben jetzt bei mir ein Patenkind sozusagen, also eine Patentante oder ein Patenonkel aus der dritten Klasse. Mhm. Ich habe ja zum Glück, kann ich das jetzt mal ausnutzen, dass ich erste, zweite und dritte habe. Und bei ihm ist eben dieses Mädchen, das wahrscheinlich schon zu ihm gerannt ist im Sportunterricht,
genau,
das du
gesagt
hast. Und sie weiß sofort, wenn er so einen Ausraster hat und vor allem, wenn er das Zimmer verlässt, dann geht sie mit ihm mit. Und er ist sehr, Also er liebt sie, er hängt so sehr an ihr, also dann läuft er auch nicht weg, sie beruhigt ihn, dann kommen sie zusammen zurück. Ja. Also das ist wirklich, kann ich euch sehr ans Herz legen, falls ihr Lehrpersonen seid. Ja, das wird richtig echt süß. Wunder. Ja.
Ja, das glaube ich sofort.
Aber er kann auch süß sein, der Junge. Also er hat bei mir diese Woche was ganz Süßes gemacht am Donnerstag, als du ja auch hier warst, aber in der anderen Klasse. Sind wir so im Kreis gesessen und dann habe ich die Jalousien hochgelassen und er hat dann so, dann ist so die Sonne reingekommen und wir haben wirklich eigentlich gedacht, es hat den ganzen Tag nicht so schön ausgesehen. Und als dann so die Sonne kam, alle so, wow, Sonne. Und er ist dann so voll verloren gewesen in seiner Traumwelt. Und dann beginnt er so zu tanzen auf seinem Platz und singt so, die Sonne scheint, die Sonne scheint. Und wir so, okay, also ist gerade ruhig geworden, alle haben ihm zugehört. Ja, also er kann auch wirklich mega süß sein, auch wenn das jetzt nicht so geklingt hat, auch wenn ich die Geschichte manchmal erzähle.
Doch, er kann wirklich.
Ja.
Ja, er kann echt süß sein. Er war es dann auch nachher. Das war nur die eine Szene, darum.
Ja.
Ja.
Ist mühsam, ich weiß, wie es ist, aber bei mir ist das ja genau auch passiert, leider in meiner ersten Turnstunde.
Oh Gott, gleich in der ersten.
Ja, ja. Genau die gleiche Szene.
Ich bin froh, war ich nicht alleine. Ja.
Ja, ich war alleine
da. Ich meine, wäre ich alleine gewesen, ja, wie du.
Ja, genau.
Ich meine, jemand sollte ja auch noch
mit die anderen
die Kinder beaufsichtigen.
Ja, genau, genau. Das war genau mein Dilemma. Und ich habe ihn dann einfach gehen lassen und habe dann wirklich gemerkt, dass der schon, also der ist dann zurück ins Schulhaus, hat sich umgezogen, hat schon seinen Ranzen gepackt und wollte schon eigentlich gehen. Also wir haben ihn dann gerade noch rechtzeitig erwischt und darum habe ich mir dann gedacht, okay, das kann ich nicht riskieren, weil wenn ihm etwas passiert unterwegs, ja, dann habe ich einfach dann das Problem.
Ja, das ist so.
Ja.
Naja, dann war es das schon wieder für diese Woche.
Genau. Schickt uns unbedingt auf Instagram Folgenvorschläge für unser nächstes Land. Einige haben es ja schon gehört. Falls ihr es aber noch nicht gehört habt, weil ihr uns seltsamerweise nicht auf Podimo hört, dann müsst ihr unbedingt zuerst mal das Abo abschließen, das Probeabo, das euch gar nichts kostet, mit unserem Instagram-Link. Und als nächstes, wie schon gesagt, schickt uns unbedingt Folgenvorschläge für Fälle in Deutschland. Es geht nämlich nach Deutschland als nächstes. Ja, also ich weiß nicht, wie du es siehst, Larissa, aber ich gebe mir echt Mühe. Ich habe jetzt meine 3 Fälle eigentlich schon ausgesucht. Ich bin aber bereit dazu, sie wieder zu ändern, falls jemand noch einen guten Fall vorschlägt. Aber ich gebe mir mega Mühe, dass ich nicht große Fälle nehme, die andere deutschen Podcasts, von denen gibt es ja so viel wie Sand am Meer. Und ich möchte einfach nicht, dass wir da Fälle wiederholen.
Versuche ich auch.
Genau. Darum schickt uns Fälle, falls ihr irgendwelche Heimatfälle oder so habt. Ich habe jetzt mir schon 3 ausgesucht. Einer bekannter, die anderen 2, glaube ich, nicht so bekannt. Oder ich habe sie persönlich noch nie gehört. Aber schickt uns unbedingt Fallvorschläge. Da sind wir euch sehr dankbar.
Ich habe mir auch mal aufgeschrieben, aber ich habe schon einen Fallvorschlag genommen von einer Zuhörerin.
Ah, den hast du dir geschnappt.
Das seht ihr dann. Ja, den habe ich mir geschnappt.
Ja, sehr gut, sehr gut. Also ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche deinen ersten deutschen Fall zu hören.
Ich mich auch.
Gut, dann lassen wir euch jetzt in die Woche springen. Wir wünschen euch eine gute Woche und vielen Dank fürs Zuhören.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.